Willkommen zu diesem letzten Vortrag hier im Hörsaal 1 auf der Vosges 2023 am ersten Tag. Die forstliche Standortbewertung wird immer wichtiger, denn unsere Wälder sind mehreren Stressfaktoren ausgesetzt. Da werden zum Beispiel Dürreperioden, Schäden durch Stürme und natürlich der Borkenkäferbefall macht uns immer mehr Probleme. Das heißt, neue Wälder braucht das Land, aber nicht jeder Baum kann überall hingepflanzt werden. Dafür ist die forstliche Standortbewertung wichtig. Und wie das mit Kugis, Kraskis und Kuhfield funktioniert, erzählen uns jetzt Klaus Mithöfer und Rüdiger Müller.
Guten Tag, mein Name ist Rüdiger Müller. Ich bin Forstwissenschaftler mit zweitem Staatsexamen und seit 20 Jahren im Sauerland im Privatwald tätig. Mit Kugis arbeite ich seit 2011 in verschiedenen Zusammenhängen. Das aktuelle Projekt bezieht sich, wie Sie schon gesagt haben, auf die Waldschäden, auf die aktuellen Waldschäden im Sauerland. Der Vortrag ist gegliedert in die Problematik, die ich Ihnen kurz darlegen möchte. Wie stelle ich mir eine Wiederbewaldung vor? Welchen Datenbedarf habe ich dafür? Wie kann mir Kugis helfen? Das wird dann mein Kollege Klaus Mithöfer dann nach der Hälfte des Vortrags übernehmen. Wie gestaltet sich die derzeitige Situation? Ich habe dazu das Bild vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik an die Wand geworfen. Dort wird dargestellt, je roter die Einfärbung des jeweiligen Landkreises ist, desto größer sind die Kahlflächen bezogen auf die jeweilige Waldfläche des Landkreises. Man sieht ganz deutlich, der Schwerpunkt, der Schadensschwerpunkt, den wir zu verzeichnen haben, zieht sich durch die Mitte Deutschlands. Angefangen, da ist der grüne Kreis rum, da komme ich her, aus dem Sauerland. Geht weiter über das nordhessische Bergland, den Harz, nach Sachsen und Thüringen. Die Schadensfläche in Nordrhein-Westfalen liegt derzeit bei über 140.000 Hektar. Wahrscheinlich sind es 150.000 Hektar, das steigt stetig an. Ich habe noch 135.000 geschrieben. Das entspricht der dreifachen Fläche von Kyrill. Und Kyrill war eine Riesenkatastrophe. 135.000 Hektar entspricht in etwa der anderthalbfachen Fläche der Stadt Berlin oder das halbe Saarland. Also sprich, das halbe Saarland war Wald bis vor 4 Jahren und ist jetzt blanker Boden. Im Märkischen Kreis, das ist mein Heimatkreis, beträgt die Fläche rund 12.000 Hektar, also 20% der Waldfläche sind entwaldet. Ich mit meinem Einmannunternehmen der Mietförsterei habe 700 Hektar, also 1000 Fußballfelder, die ich in den nächsten Jahren aufforsten soll. Ich weiß noch gar nicht, wie das gehen soll. Aber eins weiß ich, es hat keinen Sinn, irgendwie am einen Ende anzufangen und am anderen Ende aufzuhören. So kommen wir nicht voran. Wir brauchen eine Planung. Und das ist dann das Projekt. Es gibt dazu, um den Standort, um die Informationen über den Standort herauszukriegen, weil das ist das eigentlich Wichtige, gibt es verschiedene WMF- und WFS-Layer zum Download, die von der Forstverwaltung oder auch von anderen Behörden in NRW zur Verfügung gestellt wird. Wir können Bodeneigenschaften, Hangneigung, die Hangexposition, die ökologische Feuchtestufe und sogar die Baumartenwahl oder die Baumartenvorschläge der Landesforstverwaltung über WMS-Layer in Kugis laden. Das ist aber nur ein Teil. Außer den theoretischen Informationen, die wir eben über solche WMS-Layer kriegen, war für mich unabdingbar, wir müssen raus. Wir müssen uns den Wald oder das, was davon übrig geblieben ist, anschauen. Schon Wilhelm Pfeil, Akademieleiter der Forstakademie, der Preußischen Forstakademie hier der Universität Berlin, am Anfang des 19. Jahrhunderts, hat schon vom eisernen Gesetz des Örtlichen gesprochen. Das ist ein Kernsatz neben dem Nachhaltigkeitsgedanken, der die Forstwirtschaft eigentlich prägen sollte. Heißt, wir müssen die Baumarten dahin bringen, wo der Standort passt und nicht wie mit einer Gießkanne über die ganze Fläche eine Baumart oder zwei. Der Wald soll klimastabil sein. Das heißt, wir müssen uns an kleinen Standortsgrößen orientieren. In den letzten Wochen hatten wir dann Studenten angeworben, die die Arbeit für uns übernommen haben und draußen die Flächen abgegangen sind. Neben der Erfassung des Standortes kommt dabei raus eine Prioritätenliste, die wir quasi brauchen. Mit welcher Fläche fangen wir an? Auf wo finden wir schon Naturverjüngung aus Fichte, Birke, Eberesche oder Ähnlichem? Wo liegt Schlagabraum, also Baumreste? Da können wir gar nicht pflanzen, weil da so viel Dreck, sage ich mal, rumliegt. Wo haben wir bereits verdämmende Vegetation wie Brombeere, Adlerfarn oder verschiedene Gräser? Und sonstige Informationen, also kleinstandörtliche Sonderstandorte. Wo haben wir Vernässungen, wo haben wir Felsen? Oder historische Standortsinformationen, Meilerplätze beispielsweise im Wald. All das wurde in den letzten Wochen erfasst, terrestrisch. Irgendwo müssen wir aufhören mit dem kleinen Standort. Meiner Ansicht nach, das hängt auch mit dem Förderkatalog des Landes NRWs zusammen, sollten wir uns auf eine Größe von 0,1 Hektar, das ist also eine Baumlinge im Quadrat, beschränken und diese Kachel beschreiben. Das haben die Studenten so übernommen und wird nachher verschnitten mit den Informationen, die eben öffentlich zugänglich sind. Es hat sich bei der Aufnahme vor Ort bewährt, diese Kacheln von Mittelpunkt zu Mittelpunkt abzugehen, mit Sprühfarbe zu markieren und so einzuschätzen, nach prozentualer Einschätzung und das über Q-Field dann einzugeben. Also wie viel Prozent auf diesem 0,1 Hektar? Die Breite dürfte stimmen vielleicht, ja nicht ganz, ein bisschen breiter ist es dann. Wie viel Prozent haben wir hier Naturverjüngung, wie viel Schlagabraum, Vergrasung und so weiter? Das Ganze ist mit so einem Outdoor-Tablet erfolgt und oder die Nummer kleiner, was Sie schon gezeigt haben, und über Q-Field dann eingegeben und auf dem Rechner dann gesichert. Und ich durfte feststellen, dass Forststudenten echte Datenkraken sind. Das ist irre, wenn die so über die Fläche gehen, was sie an Informationen einsammeln, die man sonst nie über keine irgendwelche Layers oder sowas, die man sich runterladen könnte, sammeln und die für uns hilfreich sind. Jo, das zur Einführung, mein Problem, vor dem ich stand und dann die Hilfe gesucht habe.
Okay, dann übernehme ich mal. Mein Name ist Klaus Mithöfer. Ich bin vom Beruf Geograf, Geoinformatiker und war früher Bodenkundler auch in meiner ersten, zu Beginn sozusagen meiner Arbeit. Und das ist eigentlich auch der Verbindungspunkt auch zu dem Rüdiger gewesen, dass ich ziemlich schnell verstanden habe, was er eigentlich machen will. Als Bodenkundler habe ich auch standortkundlich gearbeitet. Und als er mir von dem Projekt erzählt hat und wir haben dann die ersten Daten mal reingesammelt, dann war natürlich auch relativ schnell klar, das Land Nordrhein-Westfalen stellt enorm viele Daten bereit. Man zoomt sich durch dieses Portal, sieht verschiedenste Layer. Allerdings sind die wenigsten standortkundliche Daten, das heißt geeignet für einen Maßstab 1 zu 1000 bis 1 zu 5000, sondern überwiegend Übersichtskarten. Und das ist eigentlich dann das Problem, ne, dass wir die ersten Beispielgebiete haben und haben gesehen, okay, Informationen sind da, aber nicht für diese Region, in der wir arbeiten. Und wir haben ja auch in dem vorherigen Vortrag gesehen, wenn man im Versuchswesen arbeitet, man hat kleine Dellen im Gelände, kleine Senken und so weiter und sofort ändert sich der Standort. Also sprich, wir haben Schwierigkeiten damit zu arbeiten und entsprechend die Daten einzusetzen. Und die Idee war dann, okay, was können wir vielleicht auch neben der Erfassung im Gelände an weiteren Daten eigentlich hinzuliefern? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist natürlich klar, wir nehmen das DGM-1 und leiten uns aus dem Relief einfach Parameter ab, die wir verwenden können als Anhaltspunkte später für die Planung. Das DGM-1 steht in Nordrhein-Westfalen frei zum Download bereit. Wir haben das einfach als WFS-Dienst, WCS-Dienst genutzt, entsprechend für das Einzugsgebiet heruntergeladen. Gearbeitet habe ich dann letztendlich mit GRASGIS. Ab früher, also in der Bodenkunde, im Geologischen Dienst damals, haben wir SAGAGIS verwendet, ein Vorgänger von SAGAGIS. Auch das damals schon ein Programm, was hervorragend geeignet ist, geomorphometrische Parameter abzuleiten. auch dazu Einladung, das eben auch mal auszuprobieren. Das Tolle an QGIS ist ja, wir können, wenn wir mit QGIS in der analytisch am Ende sind, eigentlich sagen, okay, wir arbeiten mit GrassGIS, wir arbeiten mit SagaGIS, wir können diese Layer beliebig laden. Aus QGIS heraus können wir auch eine GrassGIS-Datenbank erstellen, die Layer importieren. Wir bleiben eigentlich in QGIS selber mit dem GRASS7-Plugin, können dort arbeiten, benutzen die Werkzeuge oder können aber unsere Daten in QGIS visualisieren. Und hier haben wir gerade in GRASS-GIS viele Möglichkeiten im Bereich Hydrographie, Gelände und so weiter zu arbeiten. Das heißt, Idee war, okay, wir schauen uns mal an, wir berechnen aus dem DGM1 Fließwege, wir schauen uns die Hangneigung und die Hangneigungsrichtung an, weil die Idee war eben auch beispielsweise die Besonnung der Standorte rauszuarbeiten, wo Standorte, weniger Sonne oder abgeschattete Standorte und im nächsten Schritt auch zu schauen, können wir solche geomorphologischen Einheiten so ableiten, dass wir damit später in der Aussage was machen können. Bodenkundlich und insofern auch standortkundlich für den Forststandort eben interessant, haben wir Kuppenbereiche, Oberhangbereiche, sind Bereiche mit einer höheren Erosion, also flachgrünigere, eher trocknere Standorte. Im Hangbereich kann das unterschiedlich sein, je nachdem auch wie ist. Senkenbereiche, untere Hangbereiche sind natürlich eher feuchtere Standorte, an denen wir arbeiten können. Das heißt, was ich gemacht habe, ist aus QGIS heraus eine GRASS-Datenbank erstellt. Ich habe jetzt hier so aus GRASS-GIS hier keine Screenshots hier gemacht. Ne, es gibt Fließwege, habe ich berechnet mit R.Watershed. Kann man aus QGIS heraus auch direkt machen. Ne, das ist ein Modul, mit dem man eigentlich auch für die allgemeine Bodenabtragsgleichung arbeitet, einzelne Parameter wie Hanglängen und so weiter generieren kann, wenn man im Bereich Bodenerosion arbeitet. Also diese Werkzeuge liegen alle bereits vor. Ne? Die Linien kann man hinterher ausdünnen, vektorisieren und dann entsprechend exportieren und beispielsweise auch als Geopackage dann nutzen, um sie später dann mit ins Gelände zu geben für Co-Field. Hangneigungsrichtung ausgerechnet, klassifiziert, in diesem Fall nach bodenkundlicher Kartierung, klassifiziert dann nach Sonnen- und Schatthängen. Das sind hier mal so geomorphologische Einheiten. Ne? Ein Modul, ein Add-on für GRASS-GIS. Auch GRASS-GIS hat Add-ons, die wir hinzuladen können, genau wie Erweiterungen in QGIS. Die Arbeit, auf der das beruht, geht eigentlich davon aus, ich habe eine Zelle, ich habe einen Betrachtungspunkt und schaue eigentlich die umgebenden Zellen in einer bestimmten Distanz, liegen die höher oder tiefer als der Punkt, an dem ich mich eigentlich befinde. Und dementsprechend werden die Punkte dann klassifiziert. Also bewegen sich alle Punkte tiefer, sehen wir hier oben die 8, alle Punkte sind tiefer als mein einfacher Punkt, also befinde ich mich in einer Senke, in einem Pit, also hier läuft quasi das Wasser komplett rein. Auf der anderen Seite, unten links, die 8 ist ein Peak, alle Punkte liegen tiefer, der andere eben alle Punkte höher. Und dann sehen wir verschiedene Hangneigungsbereiche. Man sieht das auch ganz gut klassifiziert, wie das Ganze dargestellt wird. Parameter, die man einstellen muss, ist die Sichtweite eigentlich von dem Punkt. Das ist eigentlich der einzige Parameter, an dem man arbeiten kann und vergleicht dann die Ergebnisse, wie die einzelnen Ergebnisse aussehen. Das heißt, auch hier haben wir die Daten erstmal importiert, die Daten ausberechnet, etwas geglättet, so einzelne Zellen quasi rausgerechnet, um das Bild so ein bisschen zu vereinheitlichen. Haben wir mit verschiedenen Parametern, mit verschiedenen Größen experimentiert. Das kann man auch mehrfach durchlaufen lassen und einfach schauen, okay, dass man erstmal ein allgemeines Bild bekommt. Denn wir haben ja schließlich eine Auflösung von 1 Meter, was natürlich für so ein großes Gebiet von mehreren 100 Hektar natürlich viel zu klein ist. Am Ende haben wir die Daten dann resampled auf eine Größe von 33 mal 33 Metern und dann natürlich überlegt, okay, gerade bei der Besonnung, was zählt dann, wenn ich jetzt diese Flächen zusammenzähle, nimmt es einfache Mehrheit, also ist die Mehrheit der Zellen ein Sonnenstandort, Mehrheit ein Schattenstandort. Das Ganze muss man natürlich später im Gelände auch nachschauen, wie das Ganze ist, denn man muss sich ja vorstellen, habe ich nur eine ganz geringe Neigung, ist das trotzdem Sonnen- oder ein Schattenstandort. Andere Variante, die wir auch mal gerechnet haben, dass wir gesagt haben, okay, wir suchen eigentlich Zellen, wo die Mehrheit der einzelnen Punkte Sonnenstandorte ist und haben geschaut, also 75% der Zellen, das sind ja 99, 33 mal 33 Zellen, sollen besonnte Zellen sein. haben ein Vektorgitter erstellt, die ganzen Rasterdaten eben vektorisiert, weil die Idee auch war, dass man die Daten gegebenenfalls auch ins Gelände mitnehmen kann und kann eigentlich die Parameter ändern, ne, und kann die nochmal direkt überarbeiten. Das heißt, das Ergebnis ist dann ein Geopackage mit allen Ergebnissen aus dieser Rasterdatenbank. So sieht das in etwa aus. Wir sehen hier in Kugis auf der linken Seite einen Ausschnitt aus dem Relief mit einer Schummerung, darüber gelegt in blau Fließwege, berechnete Fließwege aus Kugis heraus. Das heißt also sämtliche, auch kleineren Fließwege, die wir im Gelände erkennen können. Auch interessant nochmal natürlich für die Analyse im Gelände. Wir haben ja vorhin gesehen, wie kahl die Hänge sind, also potenzielle lineare Erosionsstandorte beispielsweise könnten das eben auch sein. Wir sehen natürlich hier im Blau aus der Geomorphologie, dass die Morphologie natürlich die Senkenbereiche, in Rot die Kuppenbereiche, ne, und dann sieht man auch, die kommen eigentlich ganz gut raus, die kann man ganz gut rausarbeiten, also die Standorte, die potenziell auf jeden Fall eher trockenere Standorte sind, wahrscheinlich von der Flachgründigkeit her, und andererseits natürlich die eher, wie man in der Bodenkunde sagt, die Kolluvien, ne, den Senkenbereichen, unteren Hangbereiche, ne. Hangbereiche lassen sich teilweise gut rausarbeiten. Die grünen Bereiche sind quasi sowas wie lokale Mulden. Auch hier eher wahrscheinlich feuchtere Standorte, ne? Das heißt, das könnten so Basiskarten sein, die man erzeugt und dann im Gelände die eben verwendet und überarbeitet. Aber das ist jetzt eben ein Meter. Wir haben das Ganze dann eben, wie ich sagte, mal resampled auf 33 Meter. Man sieht, die Struktur bleibt erhalten, aber ich habe natürlich eine größere Zelle, ne, für die ich dann einen Standorttyp zuweisen könnte. Und das wäre dann im Prinzip einzelne Zellen, wo man sagt, okay, wir haben eine Zelle, 33 mal 33 Meter, für die müssen wir jetzt entscheiden, ist das jetzt hier in diesem Fall, klassifizieren wir als Senkenbereich, sind das eher feuchtere Standorte, entsprechend die Auswahl der einzelnen Baumtypen, oder haben wir hier einen Mittelhangbereich oder einen Oberhangbereich. Ne, diese Daten, Ziel ist dann auch, diese Daten später gegebenenfalls eben auch mit der Erfahrung im Gelände nochmal zu klassifizieren. Ziel ist es ja, dass wir am Ende einzelne Parzellen haben, die haben verschiedene Parameter, erfasst im Gelände, hier abgeleitet aus einem Geländemodell, sodass man daraus eigentlich im Prinzip einen Standorttyp über eine Matrix herab ausleiten kann, um dann hinterher quasi im Prinzip auch zu sagen, welche Bäume man hier in dieser Parzelle später anpflanzt. Das sind hier jetzt nochmal die Sonn- und Schatthänge. Auch hier resampled eben auf dieses rote Gitter. Das sind diese 33 mal 33 Meter. Und dann sieht man in Gelb eben sozusagen nach bodenkundlicher Kartieranleitung das, was man als Sonn- und Schatthänge hier bezeichnen kann. Für die Geländearbeit sind das erstmal Hintergrunddaten, die verwendet werden können. Was wir dann für die Geländearbeit noch gemacht haben, ist, dass wir einmal das Luftbild genommen haben, die Drohnenbefliegung, die haben wir resampled, auch als Geopackage, als Hintergrundlayer hinterlegt. Auch hier die Geländearbeit offline. Ne? Also wir sind davon ausgegangen, dass es natürlich dort im Wald in abgelegenen Regionen natürlich kein Netz gibt, dass man natürlich direkt Kartendienste nutzen kann. Auch das haben wir hier jetzt also selber gemacht. Empfehlung sonst, mit Qfield Sync zu arbeiten. Ein super Werkzeug, um sich die einzelnen Layer rauszusuchen und sich auch Background Layer zu erzeugen. Aber was sich zeigt, ist eben natürlich auch hier super mit Geopackage, dass wir die Daten verpacken können und eben auch Rasterdaten in diesen Paketen mit ablegen können. Das heißt, wir haben letztendlich ein importiertes Projekt genommen, die Daten direkt mit dem Kabel sozusagen auf den Geräten abgelegt und sind die Studenten dann dort mit ins Gelände. Das heißt, wir haben Qfield Sync jetzt hier direkt nicht genutzt, sondern direkt die Pakete. Diese Folie hat sich mittlerweile, glaube ich, erledigt. Zwischendurch war es schwierig, in Qfield in den Dateiordner Projekte direkt mit dem Kabel abzulegen, aus Sicherheitsgründen. Mittlerweile ist das, jedenfalls auf meinem Handy geht's plötzlich wieder, unter Android 13. Das heißt, man muss sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr importieren. Aber das war Zwischenschritt natürlich schwierig, dass der Import und Export, weil man nicht zugreifen konnte. Hier nur ganz kurz, links sieht man jetzt die Datenerfassung. Das heißt, ich habe eigentlich ein Rechteck, 33 mal 33 Meter. Die Studenten navigieren sich in die Mitte. machen dann die Datenerfassung mit Masken. Auch hier wieder super. Wir können in QGIS alles definieren. Wir können mit Restriktionen arbeiten, mit Listen, Vorgabewerten etc. Wir haben die Summen immer ausgerechnet, der Prozentanzahl, der Flächenanteile. Wird alles super in QField umgesetzt und dann hinterher dargestellt, welche Flächen schon bearbeitet worden sind. Ja, Fazit vielleicht so ganz kurz dazu. Es ist, glaube ich, so ganz gut gelungen, so aus der Feldarbeit und auch aus anderen Daten, bestehende Daten, die wir haben, ganz gut zu ergänzen, die hier vorliegen. GRASGIS hat sich bestätigt, mal wieder als ein super Werkzeug, einfach um datenanalytisch, gerade mit Rasterdaten, Geländedaten zu arbeiten, in diesem Bereich Boden, Wasser und so weiter. Und eben auch nochmal Einladung, das auszuprobieren in QGIS heraus, ist wirklich super, funktioniert prima. Die Ergebnisse kann man dann auch einfach als Skript abgeben, die ganze Datenverarbeitung in GRASGIS und natürlich auch einfach als Skript dann durchlaufen lassen. Datenbankfunktionalitäten in QGIS, habe ich schon gesagt, werden super umgesetzt, auch in QField. Und Fazit vielleicht auch, das fand ich auch ganz interessant, dass die Studenten, die eigentlich sonst mit diesen Werkzeugen nichts zu tun haben, aber ziemlich gut, war mein Eindruck, mit diesen Werkzeugen im Gelände eben auch klar kam, sich zu navigieren und auch die Daten zu erfassen. So, ich glaube, jetzt kommt noch eine Folie. Da. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Die letzte Aussage kann ich bestätigen. Also auch unsere Studenten kommen sehr gut mit QField zurecht. Das mal dazu. Es gibt im Chat... Doch, jetzt gibt es eine Frage, ich lese mal vor. Werden die im Rahmen des Projekts erfassten Daten auch an die Landesforst übermittelt? Und gibt es weitere Projekte dieser Art, die in den Risikobereichen durchgeführt werden, die das gesammelte Know-how gerne nutzen würden?
Die Daten werden nicht an die Landesforsten weitergegeben. Ich kriege auch nichts von der Landesforsten. Also die Wald- und Holz-NRW hat tatsächlich auch eine App oder sowas entwickelt für die Wiederbewaldung. Ich habe mich danach erkundigt, ob die eine andere Idee haben oder ob wir da irgendwie gleich unterwegs sind. Ich durfte aber keinen Einblick erhalten. Das ist die Firma, das ist deren App und ich kriege sie nicht. Das Ganze wird gefördert vom Land, also diese Standortsuntersuchung. Also der Förderkatalog zur Bewältigung der Extremwetterereignisse. Und da ist eben die Wiederbewaldungsplanung. Die Wiederbewaldungsplanung, und das ist sie, wird gefördert. Und es hängt natürlich, wir sind in NRW mit 70% Privatwaldanteil, ganz oben, was die Privatwaldanteil angeht in der Bundesrepublik. Und dann hängt es halt einfach von jedem Waldbesitzer ab, ob er mir den Auftrag erteilt, bitte mach doch so eine Untersuchung.
Danke. Das waren eigentlich hier zwei Fragen, deswegen lese ich mich mal weiter. Und noch eine Frage, wird es auch eine Auswertung der Ergebnisse der durchgeführten Ausforstungsmaßnahmen in Abhängigkeit der erfassten Standortparameter geben?
Also ja, mein Ziel ist es, schlussendlich jedem Waldbesitzer eine Excel-Datei an die Hand zu geben und sagen, das sind die Pflanzen, die du brauchst für deine 500, 300, 100 Hektar Wald, die es aufzuforsten gibt, wenn du dieser Planung folgst. Und die kann er dann quasi der Baumschule hinlegen und sagen, so, das sind die Pflanzen, die ich brauche in den nächsten 4-5 Jahren. Das ist Ziel der Veranstaltung.
Ja, ich glaube, das zielt eher darauf hinaus, dass ihr das validiert. Also die Bäume werden dann angepflanzt und geht ihr dann nochmal nach 15 ja. oder ich weiß nicht, Jahren hin und schaut?
Also ich habe das auch schon ausprobiert mit Forstunternehmer, denen das Tablet in die Hand gedrückt und gesagt, bau deinen Zaun selber. Also ich übertrage den Zaun, den ich geplant habe, den Wildschutzzaun, nicht ins Gelände, sondern gebt dem das Tablet an die Hand und der marschiert dann selber die Zauntrasse ab, markiert es, und das sind ja meist osteuropäische Firmen, und er kann das dann eben, und das ist der Vorteil eben, seinen Landsleuten gleich in deren Landessprache erklären, was passieren soll. Und es wird immer so sein, in jedes dieser Zellen, dieser 0,1 Hektar, wird eine Baumart gepflanzt werden. Und auch das lässt sich dann eben wunderbar den Pflanzern quasi über dieses Tablet in die Hand geben und sagen, diese Baumart hierhin. Und auch später, wir hatten ja auch Adlerfarn, Brombeer und so weiter erfasst, für die notwendigen Pflegen dieser Kulturen kann man dann quasi eine Routine entwickeln, wo man einfach sagt, ja, im Juni kriegt derjenige, der Dienstleister, das Tablet in die Hand und kann dann gezielt jede Adlerfarnfläche angehen und die Kultur dort pflegen. Also ich denke, es hat keinen Sinn, wenn man nicht eine vernünftige Planung hat, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und es muss gehen wie, ich sage immer, das muss gehen wie bei McDonald's auf dem Klo, dass man abhakt jeden Schritt und der nächste Schritt muss wieder aufklicken. Und nur dann haben wir irgendeine Chance, glaube ich, damit fertig zu werden.
Ah, okay, danke. Gibt es noch eine Frage aus dem Saal? Nicht? Dann habe ich noch eine Frage an Klaus. Diese 33 Meter, wo kommen die her?
Habt ihr die in der Literatur gefunden? Nee, die Idee war eben, 0,1 Hektar zu nehmen. Ach so.
Nee, die Idee, also, so, okay, jetzt. Nein, es ging ja darum, wir wollten 0,1 Hektar nehmen. Die Auflösung für einen Meter und ich habe dann gesagt, wir machen das Ganze erstmal mit 33 mal 33 Meter und nicht 33,333 mal 33,333, weil meine Idee eigentlich war, okay, wir behalten im Prinzip den Bezug zwischen den Rasterzellen, also dass es einfacher ist, aus dem Meter sozusagen hinterher zu sehen, wie viele liegen da drin und so können wir dann auch sagen, wir haben 33 mal 33 Zellen, wir wollen 75% Besonnung haben und können das einfacher ausrechnen. Das erschien mir erstmal logischer.
Für die spätere Pflanzung wird vom Land NRW sogenannte Waldentwicklungstypen gefördert. Das heißt, auf jedem Hektar sollen 4 Baumarten stehen. Eine Hauptbaumart mit 70%, eine Nebenbaumart mit 30%, mit maximal 30% und dann die Begleitbaumarten, das werden die nicht gepflanzten sein, Birke und Fichte, die von alleine hochkommen. Das wird es mich dann für die Planung, würde es mir das einfacher machen, wenn ich weiß, jede Zelle ist 0,1 Hektar und ich kann mir dann quasi 3 Zellen aussuchen und sagen, ihr werdet meinetwegen Douglasie und die anderen 7 drumherum, die klicke ich dann auch an und ihr werdet Traubeneiche. Und dann habe ich schon alles, was ich brauche für einen Förderantrag zusammen. In Kartenform dann auch und Größen. Und ich weiß auch, wie viel Pflanzen ich brauche, weil ich weiß, da ist so viel Schlagabraum oder da haben wir schon so viel Fichtennaturverjüngung und kann das dann gleich abziehen.
Alles klar, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann nochmal vielen Dank an die beiden Vortragenden.